In Friedrich Justin Bertuchs Bilderbuch für Kinder, einem 12-bändigen Unterrichtswerk, das zwischen 1790 und 1830 Wissen für Kinder in Themengruppen wie Weltwunder oder Fabelwesen aufbereitete, liest sich, dass ein Bilderbuch von geringem Umfang sei und dem Kind, Zitat, nicht auf einmal ganz und etwa in einem großen, dicken Bande übergeben werden sollte. Inzwischen sind wir zu differenzierteren Aussagen über das Wesen des Bilderbuchs gekommen und dazu passend erscheint gerade der Band Bilderbuchanalyse im Tübinger A. Franke Verlag, geschrieben von dem Literaturwissenschaftler Tobias Kurwinkel, der als Universitätslektor in Bremen arbeitet und Chefredakteur ist von Kinder- und Jugendmedien.de, der größten Online-Plattform jenes Gebietes, das uns hier im Samstagsbüchermarkt für junge Leser besonders interessiert. Mit Tobias Kurwinkel habe ich gesprochen und ihn eingangs gefragt, wie sein aktuelles Tätigkeitsfeld beschrieben werden kann.
Ja, der Arbeitsbereich Kinder- und Jugendmedien ist an der Universität Bremen in der Literaturwissenschaft angesiedelt. Das heißt, dass mein Team und ich uns um Kinder- und Jugendliteratur in verschiedenen Medien aus Literatur- und medienwissenschaftlicher Perspektive bemühen. Das heißt, wir kümmern uns sowohl um die Geschichte wie auch um die Gemachtheit der Medien. Das heißt, wir analysieren und wir interpretieren sie.
Sie haben nun vorgelegt den Band Bilderbuchanalyse beim Tübinger A. Franke Verlag. Wie sind Sie selbst zum Bilderbuch gekommen, Herr Kurwinkel?
Ja, ich hoffe, wie hoffentlich eigentlich alle Kinder. Das heißt, durch das Vorlesen meiner Eltern, mittlerweile aber auch als Vater von Kindern. Das heißt, dass ich meinen Kindern natürlich Bilderbücher vorlese und das auch sehr gerne tue. Und natürlich gehört es als Untersuchungsgegenstand in mein Arbeitsgebiet.
Was ist ein Bilderbuch heute? Ältere Definitionen lehnen Sie in Ihrer Einführung ab. Und wie grenzt sich das Bilderbuch ab beispielsweise vom Comic oder der Graphic Novel?
Ja, diese Frage zu beantworten ist gar nicht so einfach. Man kann sagen, das Bilderbuch besteht natürlich ganz klar aus Bildern und aus Text. Und das hat es aber gemein mit illustrierten Kinder- und Jugendbüchern, genauso wie natürlich mit dem Comic und der Graphic Novel. Es hilft zunächst weiter, wenn man sich überlegt, wie das qualitative Verhältnis von Bild und Text sich im Bilderbuch darstellt. Das heißt, dass wir sagen, dass es darum geht, dass sowohl der Text, der Schrifttext also, als auch der Bildtext ein Handlungskontinuum entfalten, dass sie also beide Geschichten erzählen. Und wenn man sich aus dieser Definition hervorgehend dann nochmal das illustrierte Kinder- oder Jugendbuch ansieht, dann wird ja deutlich, dass die Bilder dort wirklich nur eine rein dekorative oder illustrative Funktion haben. Anders im Bilderbuch. Da erzählen die Bilder eben auch eine manchmal ganz eigenständige Geschichte.
In Ihrer Einführung sprechen Sie davon, dass es ein Desiderat in der Bilderbuchforschung gibt. In welcher Weise kann das beschrieben werden?
Ja, einer der wichtigsten Forscher im Bereich des Bilderbuchs in Deutschland, Jens Thiele, klagte ein, dass eine kontinuierliche, systematische Theorieforschung zum Bilderbuch bislang nicht wirklich stattgefunden hätte. Und das wollte ich zumindest ansatzweise auch mit meinem Buch angehen.
An welchen Leserkreis richtet sich denn Ihr Band?
Ich denke zunächst an Studierende und an Wissenschaftler in unserem Arbeitsbereich, aber selbstredend und selbstverständlich auch an alle interessierten Laien.
Gehen wir in die Beobachtung dessen, was dort vorgestellt wird, selber hinein. Sie illustrieren anhand von drei Beispielanalysen auch, was Bilderbuchanalyse alles bedeuten kann. Besonders interessiert hat mich das Phänomen der elektronischen Erweiterung von Bilderbüchern. Wie sind diese denn mitzubeobachten in einer Bilderbuchanalyse?
Elektronische Erweiterung. Vielleicht wird dieser doch etwas abstrakte Bild schnell klar, wenn man sich überlegt, und wahrscheinlich haben auch schon viele Hörerinnen und Hörer ein derartiges Bilderbuch in den Händen gehalten, dass es eben Bilderbücher gibt, die noch so Bonus- oder Zusatzangebote bereithalten. Da schlägt man das Buch auf und da wird der Löwe nicht nur im Bild dargestellt, sondern man drückt vielleicht auf eine kleine Taste und man hört das Gebrüll des Löwen. Und genauso gibt es auch Klangbilderbücher, die vielleicht einzelne Instrumente vorstellen oder Melodien abspielen. Das passiert eher durch so Soundmodule, die ja doch analoger Natur sind. Bei den elektronischen Erweiterungen sieht das Ganze etwas anders aus. Da gibt es so etwas wie Lesestifte der Marke Tiptoy, also von Ravensburger in dem Fall. Und mit diesem Lesestift kann ich in den Bildern des Bilderbuchs Sachen herauslesen. Über einen Barcode wird ein Modul auf diesem Stift aktiviert und darüber kommen dann noch auditive Zusatzangebote ins Spiel.
Wie werden Text und Bild zusammen betrachtet und analysiert in einer wissenschaftlichen Beschreibung eines Bilderbuchs?
Wir interessieren uns in der Bilderbuchforschung vor allem für das Verhältnis der beiden. Das heißt, für das Verhältnis, für die Interdependenzen zwischen Bild und Text. So können die Bilder die Texte erweitern, ergänzen und umgekehrt. Sie können aber zum Beispiel auch eine vollständig andere Geschichte erzählen. Wenn man an Wolf Erlbruchs Bilderbuch Nachts denkt, da passiert genau das. Das heißt, in der Geschichte des Bilderbuchs haben wir einen kleinen Jungen, der nachts nicht schlafen kann und er wendet sich an seinen Vater und klagt sein Leid und sagt ihm, es wäre doch vielleicht eine schöne Idee, spazieren zu gehen, damit doch endlich die Müdigkeit kommt. Und die beiden gehen dann auch spazieren und der Vater, dem die Schriftebene zugeordnet ist, erklärt die ganze Zeit seinem Sohn, dass doch eigentlich nichts los sei in der Nacht, dass ja die Lichter aus seien und dass maximal vielleicht Nachbarin XY noch stricken könnte, aber ansonsten wäre doch wirklich nichts los. Und auf der Bildebene, die dem Jungen zugeordnet ist, erschließt sich eine ganz fantastische, beinahe surrealistische Welt. Der sieht auf einmal Alice in Wunderland, der sieht Bälle, die durch die Gegend fliegen, eine Brücke, über die sie gehen, entpuppt sich als ein großes Tier und ähnliches. Diese Ebene kann der Vater wiederum scheinbar überhaupt nicht wahrnehmen.
Wir haben jetzt schon drei verschiedene Ebenen, die elektronische Ebene, die Bildebene, die Textebene. Gibt es eine Verwandtschaft der Bilderbuchanalyse zu wissenschaftlichen Beobachtungen von Filmen oder auch Gemälden?
Ich würde sagen, auch gerade zu Filmen, denn der Film als solches ist ja ein intermediales Medium. Er besteht natürlich aus den Bildern, er besteht aber auch aus Sound, aus Ton, aus Geräuschen, aus Dialogen etc. Und insofern denke ich, ist die Bilderbuchanalyse, weil sie eben sowohl Bilder analysieren muss, als eben auch die narrativen Texte, sehr verwandt mit dem Film.
Kinder haben eine andere bildliche Auffassungsgabe als Erwachsene. Wie wird dieser biologische Umstand in der grafischen Kinder- und Jugendliteratur berücksichtigt?
Empirisch gibt es dazu relativ wenig Untersuchungen. Aber man hat lange Zeit geglaubt, dass Kinder zum Beispiel nur leuchtende, kräftige Farben mögen könnten oder dass sie vor allem ein Problem damit hätten, wenn die Bilder abstrakter Natur sind. Und heute wissen wir, dass das zum Beispiel eigentlich gar nicht so ist, dass ein abstraktes Bilderbuch Kinder genauso ansprechen kann wie vielleicht ein eher auf der konkreten Ebene verbleibendes.
Und woran erkenne ich jetzt ein gutes Bilderbuch? Gibt es ästhetische Kriterien, beispielsweise die schöne Form betreffend, die in Anschlag gebracht werden können?
Ich würde fragen, ob die Bilder neugierig machen, ob sie aber auch Fragen auslösen, ob der Charakter der Figuren bildlich umgesetzt ist, ob sich das betrachtende, das zuhörende Kind mit einer Figur identifizieren kann, ob die Bilder zum Weiterdenken anregen können. Das heißt, vielleicht geht es ganz kurz gesagt darum, dass so ein Buch die Erwartungen der Kinder überraschen muss.
Herr Kurwinkel, Ihre Studie Bilderbuchanalyse hat auch eine Unterzeile Narrativik, Ästhetik, Didaktik. Kommen wir kurz zur Didaktik. Welche pädagogischen und didaktischen Konzepte werden bei der wissenschaftlichen Bilderbuchanalyse berücksichtigt?
Es geht darum, wie ich das Bilderbuch auch didaktisch einsetzen kann. Das heißt, was ich de facto mit dem Bilderbuch in der Schule machen kann. Und wir wissen, dass das Bilderbuch ein wichtiges Medium für den Grundschulunterricht zum Beispiel darstellt. Aber genauso kann es auch in der Sekundarstufe eingesetzt werden. Bilderbücher sind schon lange nicht nur ein Medium, das sich an Kinder richtet, sondern genauso auch an Erwachsene und damit logischerweise auch an Schüler auf den weiterführenden Schulen.
Abschließend gefragt, in welcher Weise können die Analyseansätze aus Ihrem Buch hilfreich sein für beispielsweise Erzieher in Kindergärten, Lehrer oder auch Büchermarktmoderatoren, die sich mit dieser Spezialliteratur aus beruflichen Gründen befassen?
Es geht in der Schule auch und gerade auch in der Grundschule auch immer um etwas wie ästhetische Bildung, ästhetische Grundbildung vielleicht auch. Genauso wie es natürlich auch darum geht, den Kindern beizubringen, was eine Erzählung als solches beinhaltet, wie sie funktioniert, wie Erzählungen vielleicht auch Welt fassen. All diese verschiedenen Aspekte, genauso wie die Leseförderung, dann wird das Bilderbuch auch als Übergangsmedium verstanden. All diese Aspekte sind von Interesse für die Schule. Gleichzeitig glaube ich, dass die analytische Beschäftigung mit dem Bilderbuch auch gleichzeitig eine Schule des Sehens sein kann. Und das ist ja vielleicht für Moderatoren auch gar nicht so schlecht.
Sagt Tobias Kurwinkel von der Universität Bremen, mit dem ich gesprochen habe über seine herausragende Studie Bilderbuchanalyse, Narrativik, Ästhetik, Didaktik, erschienen im Tübinger A. Franke Verlag, 310 Seiten, 22,99 €. Und nun